geht um einen Oberleutnant der Bundeswehr, der eine extrem rechte Einstellung hat und eine Tarnidentität als Geflüchtete besaß und unter dieser Tarnidentität mutmaßlich Anschläge geplant haben soll. Anschläge auf PolitikerInnen und AktivistInnen, diese zu ermorden und vielleicht auch womöglich weitere Sachen geplant haben soll.
Also tatsächlich terroristische Anschläge geplant. Was glauben Sie, liegt das internationale Interesse eher an dieser Skurrilität oder einfach deswegen, weil es diese Verbindung zwischen Deutschland für Flüchtlinge offen scheinbar nach außen dargestellt und gleichzeitig in der Bundeswehr jemand, der sich als Flüchtling ausgibt, um dann Menschen zu töten?
Es ist eine interessante Frage. Also ich glaube erstmal, die Interesse internationaler Medien hat auch schon wieder stark abgeflacht. Also am ersten Prozesstag waren viele vertreten. Die weiteren Prozesstage werden von denen jetzt gar nicht mehr so verfolgt. Also man muss die Sache auch gar nicht sozusagen größer machen, als sie ist. Aber natürlich, das muss man auf jeden Fall sagen, hat der Fall international und auch deutschlandweit großes Interesse, vor allem 2017, als alles herauskam, hervorgerufen. Das liegt, glaube ich, in erster Linie wirklich an dieser Skurrilität. Dem Bundeswehrsoldaten, der als Tarnidentität einen Alias als Flüchtling hatte, als Geflüchteter und unter diesem Alias womöglich Anschläge geplant hat.
Jetzt haben Sie diesen Fall schon länger betrachtet, mit beobachtet und auch davor schon wahrscheinlich aufgearbeitet. Was zeigt sich da für ein Bild? Ist das Ganze nur eine Skurrilität oder ist es tatsächlich ein größeres Netzwerk vielleicht sogar dahinter?
Die Frage nach einem Netzwerk ist eine sehr wichtige und auch eine sehr interessante Frage, die für uns als NSU-Watch auch immer mitschwingt, die jetzt im Prozess allerdings keine Rolle spielt. Das ist eine mögliche Leerstelle dieses Prozesses, weil angeklagt ist Franco Albrecht aktuell alleine und daran wird sich wohl auch nichts ändern. Es gibt aber einige offene Fragen zu möglichen Mitwissern, Unterstützern und inwieweit Albrecht in ein weites, breiteres rechtes Netzwerk eingebunden war.
Und auf diese Fragen kommt man wie?
Es gibt zum Beispiel einige Hinweise zu möglichen Mitwissern oder auf jeden Fall Mitwissern. Das wäre zum Beispiel einmal der Jugendfreund von Franco A., sein Jugendfreund Matthias F., der wusste von seiner Tarnidentität, zumindest lässt sich das aus Chats zwischen Albrecht und Matthias F. schließen. Sie haben die rechte Ideologie miteinander geteilt. Also Matthias F. hat zum Beispiel einmal in diesen Chats geäußert, man solle doch eine Atombombe auf Geflüchtete werfen. Und er hat für ihn die Waffen versteckt. Also er hat Sprengkörper und Munition und dazu Bücher wie Mein Kampf für Albrecht bei sich versteckt, als der bereits davon ausging, dass eine Hausdurchsuchung bei ihm im Raum steht. Das wäre so ein Beispiel für einen möglichen Mitwisser, einen möglichen Unterstützer. Gegen Matthias S. gab es auch bereits einen Prozess wegen diesem Besitz von Munition und Sprengkörpern. Dabei wurde er verurteilt lediglich zu einer Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe von etwa 2.500 Euro. Es gibt aber noch viele weitere Personen im Umfeld von Frau Albrecht, wo sich die Fragen stellen, wie viel wussten die von seinen möglichen Plänen? Waren sie sogar indirekt daran beteiligt oder direkt? Das sind alles noch offene Fragen. Da wären zum Beispiel auch zu nennen der ebenfalls Oberleutnant der Bundeswehr Maximilian Tischer, der inzwischen für den AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Nolte tätig ist als persönlicher Referent. Dieser hat Albrecht mindestens einmal ein Alibi gegeben, als dieser aufgrund seiner Zweitidentität bei der Bundeswehr fehlte. Und außerdem wurde bei ihm eine Liste gefunden, die im aktuellen Prozess als mögliche Feindesliste diskutiert wird. Auf dieser Liste befanden sich die Namen von PolitikerInnen der Regierung, also zum Beispiel der damalige Bundespräsident Joachim Gauck oder der damalige Justizminister Heiko Maas, aber auch linke AktivistInnen. Kategorisiert waren diese in den Notizen mit den Kategorien A bis D, wo man auch noch nicht so ganz genau weiß, was hat das zu bedeuten. Es gibt da verschiedene Spekulationen, aber ist auch nicht ganz sicher. Und bei eben diesem Maximilian Tischer wurden diese Notizen gefunden, die jetzt im Prozess als Feindesliste diskutiert werden oder als mögliche Feindesliste. Tischer war außerdem gemeinsam mit Franco Albrecht Anfang 2017 in Wien, wo Albrecht dann auf dem Rückweg ja am Flughafen die Pistole versteckte. Ein Bild der Toilette hat er in einem gemeinsamen Chat mit Maximilian Tischer und dem ehemaligen Bundeswehrsoldaten Maurice R. geschickt. Diese Chatgruppe war eigentlich, da waren ganz andere Inhalte da drin zu finden. Also die drei waren zuvor auf dem Ball der Offiziere in Wien und da waren Bilder von Ballabenden, alle in schicken Kleidern. Und auf einmal hat dann Franco Albrecht also ein Bild reingeschickt von der, wo er die Waffe in der Putzschacht versteckte und ein Video reingestellt, wie diese zu finden sei. Da fragt man sich zum Beispiel natürlich auch, was wussten also Maurice R. und Maximilian Tischer davon, wenn sie auf dieses Bild nicht reagiert haben oder im Fall von Maurice R. sogar mit Smileys auf dieses Bild reagiert haben.
Es klingt also schon danach, als wäre das wieder so ein Komplexfall, in dem es nicht um einen Einzeltäter geht. Soweit ich das jetzt aber mitbekommen habe, ist der Prozess wieder ein Prozess, der von einem Einzeltäter ausgeht.
Genau, also angeklagt ist Franco Albrecht ganz alleine. Matthias F. wurde, wie eben schon gesagt, bereits vor 2 Jahren für den Besitz von Albrechts Munition und Sprengkörpern verurteilt. Aber es stellen sich natürlich die Fragen. Gibt es weitere Unterstützer, gibt es weitere Personen im Feld von Franco Albrecht, die von seinen Plänen wussten? Das ist eine Leerstelle im Prozess, die wird der Prozess sicherlich auch nicht aufklären. Aber diese Fragen stellen sich natürlich, ja.
Der Prozess wird sie vielleicht nicht aufklären. Jetzt arbeitet aber NSU-Watch schon länger daran, diese ganzen Verstrickungen aufzuklären und zu hinterfragen. Hier gibt es keine juristische Aufklärung, aber es gibt natürlich Zusammenarbeiten an Recherchegruppen. Wie weit ist denn dieser Komplex vielleicht sogar noch am Laufen? Sind die Kontakte, wir haben es jetzt gerade gehört, bei der AfD sitzt einer der guten Kontakte jetzt als persönlicher Referent. Ist dieses Netzwerk praktisch vielleicht sogar noch existent?
Das sind alles sehr gute Fragen, wo man natürlich auch sagen muss, wir wissen aktuell nicht, wie fern es sich hier um ein konkretes Netzwerk handelt, wie viel wer wusste. Das sind lauter offene Fragen, die wir auch aktuell noch gar nicht beantworten können. Diese Fragen bleiben aber im Raum stehen. Es gibt auch eine weitere Verbindung zu einem rechten Netzwerk von Franco Albrecht. Albrecht war Mitglied der Chatgruppe Süd im sogenannten Hannibal-Netzwerk. Das war ein Netzwerk von Chatgruppen, die gegründet und administriert wurden vom ehemaligen Elite-KSK-Soldaten André S., aka Hannibal. Dieses Netzwerk, wird zumindest immer vermutet, ist auch sehr eng verbunden mit dem Verein UNITA, von dem haben vielleicht schon einige gehört. Da hat die Taz einiges dazu recherchiert. Und in diesem Netzwerk, in diesen Chatgruppen, haben sich verschiedene rechte Personen, aktuelle Soldaten, ehemalige Soldaten, Polizisten vernetzt, um auf einen sogenannten Tag X vorzubereiten. Sie haben also Waffen gehortet, andere Dinge gehortet, um sich auf einen Untergangstag, auf einen Niedergang der Gesellschaft und den Zusammenbruch der Ordnung vorzubereiten. Das sind klassisch rechte Untergangsnarrative, die in den letzten Jahren auch immer mehr hervortreten. Und Franco Albrecht war Teil einer dieser Chatgruppen und nahm auch an mindestens 2 Treffen von diesem Netzwerk teil. Und da fragt man sich auch bis heute, wie eng da die Kontakte genau sind oder waren.
Nichts Genaues weiß man nicht, aber es ist schon auffällig, dass gerade diese Tag-X-Debatte, dieses Waffenhorten, diese Munition sammeln und Feindeslisten anlegen ja doch ein recht weit verbreitetes Phänomen. Wie ist denn da bisher die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr oder dem militärischen Abschirmdienst MAD vor Gericht gelaufen? Gab es da denn Fälle, wo aufgeklärt wurde?
Naja, also der MAD lässt sich zum einen nicht besonders gut in die Karten gucken. Zum anderen ist unsere klare Perspektive auch, dass Geheimdienste in diesem Bereich nicht Teil der Lösung, sondern eher Teil des Problems sind. Also wer Hoffnungen in Geheimdienste wie Verfassungsschutz oder MAD setzt, macht den Bock eher zum Gärtner, würde ich sagen. Da gerade auch mit einem V-Mann-System Geheimdienste wie Verfassungsschutz und MAD nicht, gerade wenn es um mögliche rechtsterroristische Bestrebungen geht, nicht unbedingt zur Aufklärung beitragen. Im Prozess aktuellen Prozess war das bisher aber tatsächlich noch fast gar nicht Thema. Und wird es vermutlich auch nicht.
Jetzt werden wir dann nächste Woche hoffentlich hören, wie dieser Prozess in die Sommerpause geht, wo wir noch eine genauere Aufarbeitung machen, was den Prozess angeht. Aber vielleicht schon mal kurz ein kleiner Ausblick darauf, wie gut organisiert und wie gut vorbereitet ist denn die Staatsanwaltschaft in diesem Fall? jetzt, nachdem man davor schon mal Franco A. hat laufen lassen und dann aber wieder in Haft genommen hat?
Ja, die Frage, wie sich die Behörden im aktuellen Prozess verhalten, ist auf jeden Fall eine größere. Bei der Staatsanwaltschaft, also der in diesem Fall Generalbundesanwaltschaft, die Anklage gegen Franco Albrecht erhoben hat. Also in den vorherigen Jahren hatte man den Eindruck, dass ihm der Fall sehr, sehr wichtig ist. Also das Oberlandesgericht in Frankfurt, bei dem der Fall jetzt verhandelt wird, hatte die Klage zuerst abgewiesen, weil sie meinte, der Verdacht auf Vorbereitung eines terroristischen Anschlags sei unbegründet. Dagegen hat die Generalbundesanwaltschaft Beschwerde eingelegt, weil sie den Fall, sage ich mal, auf jeden Fall durchsetzen wollte. Aktuell im Prozess wirkt sie aber relativ teilnahmelos, nutzt selten ihr Fragerecht, scheint mitunter auch nicht besonders vorbereitet zu sein. Das ist auf jeden Fall recht überraschend, wie sich die Generalbundesanwaltschaft gerade verhält.
Also ist der Druck nicht mehr so da?
Zu den genauen Hintergründen und den Motiven dessen kann ich tatsächlich nichts sagen. Ich kann nur sagen, mich wundert es auch, dass die recht teilnahmslos an diesem Prozess bisher teilnimmt, indem es ja für sie und auch in der öffentlichen Wahrnehmung doch um einiges geht.
Noch einen kurzen Ausblick auf die antifaschistische Aufarbeitung. NSU-Watch Hessen, aber auch NSU-Watch ganz deutschlandweit ist ja dran an dem Fall noch. Wie gut läuft die Aufarbeitung in den Netzwerken, in den antifaschistischen Gruppen, Recherchegruppen?
Also wie an allen extrem rechten Vorfällen der letzten Jahre sind Personen, die antifaschistische Recherche treiben, auch hier auf jeden Fall dran. Es gibt zudem eine andere Kampagne, die den Fall immer wieder in die Öffentlichkeit bringt. Das ist die Kein-Einzelfall-Kampagne. Aber natürlich ist es auch oft beschränkt, welche Informationen man gelangen kann, gerade in einer, ich sage mal, Blackbox, wie die Bundeswehr es darstellt.